Rundfunks. Bei uns geht's jetzt weiter mit dem Programm auf Deutsch.
Hallo und willkommen zur heutigen Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüße ich Martina Schneiberkova. Beneš jako Rakušan, Beneš aus Österreicher, heißt das neue Buch von Jiří Gruča. Im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte stellen wir Ihnen das Buch vor. Die beliebte tschechische Marionette Hurvínek hat in diesem Jahr schon ihren 85. Geburtstag gefeiert. Im Kultursalon erfahren Sie mehr über den Jungen mit den Holzschuhen. Bleiben Sie dran. Er ist eine der zwiespältigsten Persönlichkeiten der jüngeren tschechischen Geschichte. Edvard Beneš, zweifacher tschechoslowakischer Staatspräsident, der nach dem Zweiten Weltkrieg per Dekret über 2 Millionen Deutsche aus der Tschechoslowakei vertreiben ließ. Vielen Tschechen gilt Beneš bis heute als Nationalheld. In einem aussehenerregenden Essay, Beneš als Österreicher, demontiert der Schriftsteller, früher Diplomat und Pen-Club-Vorsitzender Jiří Gruša jetzt diesen Mythos. Beneš sei ein Gartenzwerg der europäischen Geschichte und habe in den entscheidenden Momenten versagt. 1938 bei Münchner Abkommen auf Druck Hitlers und 1948, als er den Kommunisten die Machtübernahme ermöglichte. Gruša lebt seit seiner Zwangsausbürgerung aus der Tschechoslowakei im Jahre 1981 in Deutschland und war hier in den 1990er Jahren mehrere Jahre tschechischer Botschafter. Damals begann er, sich näher mit dem Thema Beneš zu beschäftigen, weil er in Deutschland ständig danach gefragt wurde. Silja Schultheiß hat mit Jiří Gruša über sein neues Buch gesprochen. Sie hören eine neue Ausgabe unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Herr Gruša, warum haben Sie sich entschieden, ein Buch über Edvard Beneš zu schreiben? Sie stechen damit, ich vermute mal, bewusst in ein Wespennest hier in Tschechien.
Naja, bewusst nicht, denn es fing an ganz locker, als ich als Botschafter diente. Jeder wollte etwas zu diesem Thema haben. Dann habe ich die erste, zweite, dritte Rede, dann den Vortrag und dies und jenes zusammen, ist daraus ein Thema geworden, das ich eigentlich hasse. Aber die Geschichte wollte es so, dass ich endlich mal mich damit beschäftigte, und zwar auf eine nicht professorale Art und Weise, sondern als eine Art des Dialogs. Und in dem Sinne ist das eigentlich jetzt das Ergebnis.
Also war das die ursprüngliche Zielgruppe, war ein deutsches Publikum?
Ja, natürlich, das war immer, sage, was meinen Sie zu diesem Beneš und so weiter, manchmal in München, manchmal hier in Köln. Und verschiedene, die ersten drei Reden waren auf Deutsch. Und das war die Grundlage für das Buch dann. Und dann natürlich hat sich das erweitert.
Sie beschreiben Beneš als tschechisches Geheimnis, Česká záhada. Warum? Was macht diesen Mann so geheimnisvoll bis heute?
Na, weil er überhaupt nicht geheimnisvoll ist. Also ich verwundere mich, warum also diese Geheimnisse um ihn herum. Erstens, das Geheimnis mit ihm war für mich, wie kann man es schaffen, einen zu einem verdienstvollen Mann zu deklarieren, wenn er zweimal kapituliert hat? Das war für mich das Enigma, wie es uns passiert ist, den Tschechen, also dieses Salto historikale zu machen. Also immer, als er alleine war und eine Entscheidung treffen sollte, hat er eine falsche getroffen. Er hat sich nicht verteidigt damals, ja, und 48, denn wir sind die einzige Nation, die sich einen Sozialismus mit dem Stimmzettel in der Hand sozusagen besorgt hatte. Und das verheimlichen wir bis heute. Das ist das zweite Enigma. Wir sind also natürlich das Opfer des Historischen, der Umstände der Deutschen, der Russen und so weiter. Aber dass wir daran selber beteiligt waren, das ist das Thema dieses Buches und in welcher Art und Weise.
Welche Rolle spielt denn Beneš dafür, wenn Sie sagen, die Tschechen haben das mit dem Stimmzettel sich ins Land geholt? Wie wichtig war hier die Persönlichkeit Beneš?
Ohne seine Dekrete, ohne die Veränderung der Wählerschaft. Eigentlich haben diese Dekrete mehr als die Hälfte der Wählerschaft beseitigt oder ihre alten Konnektionen sozusagen entledigt. Und in dem Sinne ist er schuld daran. Die demokratische Struktur des Landes ist dadurch im Sinne sozusagen der Vendetta nach dem Zweiten Weltkrieg liquidiert worden. Und dadurch war der Sieg auch möglich, denn da plötzlich war das die eine starke Partei, die Kommunisten.
Wie nehmen Sie denn die Auseinandersetzung mit Edvard Beneš hier nach 1989 wahr? Er wird ja nicht nur verherrlicht. Das Verhältnis scheint ja doch etwas zwiespältig zu sein. Es wurde 2005 erst ein Denkmal errichtet. Klar, die Beneš-Dekrete sind in der breiten Bevölkerung nach wie vor unantastbar. Aber man hat bis heute zum Beispiel kein Gesetz unterschrieben, das ihm Verdienste für den tschechischen Staat bescheinigt.
Ja, das ist das, was ich schon vorher sagte. Wie kann man sich verdient machen um einen Staat, wenn man zweimal kapituliert? Und das spüren auch diejenigen, die ihn bewundern. Das ist eine sehr gemischte Grundlage. Und erstens haben die Kommunisten ihn nicht, die haben ihm kein Denkmal je gebaut. Die haben für den Stalin hier ein Denkmal gebaut oder für den Gottwald, aber für den Beneš nicht. Und dann kam die Wende und die Trennung von der Slowaken, das war die ersten 5 oder 10 Jahre, war der Beneš auch nicht die Figur. Erst mit der sozusagen Stabilisierung der tschechischen Staatlichkeit kam sozusagen die Sucht nach irgendeiner Persönlichkeit, auch symbolisch. Und da war er wieder da. Und deswegen war es so spät und deswegen war das auch ja ein bisschen provokativ.
Man braucht da einen Helden.
Ja. Aber dann hat man nicht den richtigen gewählt. Wenn man also zweimal kapituliert, kann man keinen Helden daraus. Ja, wir schaffen es schon. Ja.
Erklären Sie uns den Titel Beneš als Österreicher.
Nur, das ist eine alte Tradition. Also die Tschechen wollten dasselbe, was die Ungarn bekommen haben, so um 1870. Aber da kam die Intervention von Andrássy und Bismarck. Und sein Franz Josef war nicht fähig, sich da dagegen zu stellen. Und die hatte diese abgestimmte und schon vereinbarte, sozusagen realistische Lösung, also hat man sozusagen beseitigt. Und das war der wahre Grund für diese kochende Nationalismen in der europäischen Mitte und die sozusagen die Nichtanerkennung der tschechischen Staatlichkeit historisch und modern politisch war eigentlich der Grund für diesen alten Nationalismus, für die späteren Nationalismen. Und bis heute also leiden die Ungarn über Trianon, aber hätten sie den Trialismus nicht vernichtet, hätten sie den Trianon nicht bekommen.
Und Beneš, gab es zu Beneš eine Alternative?
Ja, das ist eine kluge Frage. Alternative gibt es immer. Nun, man muss sie wagen. Und es gab da natürlich in der Ersten Republik, er war sozusagen der Hausmeister der Ersten Republik. Und er war stark genug, um das zu verhindern, die anderen Kandidaten. Aber die Kritik an ihm war sehr stark. Von Anfang an, Leute wie Kramář und diese andere Ecke da, die waren gegen Beneš. Und es war keinesfalls nicht so, dass er keine Konkurrenz hätte. Aber aufgrund sozusagen der deutschen imperialen Politik blieb er sozusagen im Sattel, weil da keine andere, in den Krisenzeiten war wirklich keine Zeit, eine stabile Infrastruktur der Tschechoslowakei aufzubilden.
Sie wollen mit Ihrem Buch eine Diskussion auch in Tschechien anfachen. Es ist ja auf Tschechisch erschienen als erstes. Warum ist diese Debatte wichtig für Tschechien?
Ich meine, aus dem einfachen Grunde, wenn man endlich mal also eine ruhige Zeit hatte, das ist das erste Mal, dass wir 20 Jahre, das ist schon länger als die Erste Republik, eine funktionierende, sagen wir, rechtsstaatliche, einen Staat haben. dann ist die höchste Zeit, sich mit der Geschichte auch unideologisch zu beschäftigen. Und das ist ein Versuch. Natürlich bekomme ich immer jetzt also Beschimpfungen und so weiter, aber schon in einem Zusammenhang, der die Sache diskutabel macht. Und das ist eine gute Entwicklung.
Wie sehen Sie die Reaktion bislang auf dieses Buch in Tschechien?
Ich bin eigentlich überrascht, denn ich habe also mit einer negativen Reaktion gerechnet. Aber was mich überrascht hat, war eigentlich, dass ich eher eine positive oder nachdenkliche Reaktion bekommen habe. Nicht nur die Beschimpfungen, mit denen ich gerechnet habe, sondern nachdenklich, es wird gelesen, es wird geschrieben, also ich bekomme viel Post zu diesem Thema. Ich bin fast unfähig, das zu beantworten.
Jetzt soll Ihr Buch auch bald auf Deutsch erscheinen, noch in diesem Jahr. In Deutschland wird ja Edvard Beneš unweigerlich mit den Beneš-Dekreten assoziiert, auf deren Grundlage nach 1945 dann über 2 Millionen Deutsche vertrieben wurden. Wie wichtig sind diese Beneš-Dekrete oder die Diskussion darum heute noch für das deutsch-tschechische Verhältnis?
Wir brauchen sie nicht mehr. Ja, die sind aufgrund also aller dieser Deklarationen und die, das wir bereits erreicht haben, vor 15 Jahren eigentlich konsumiert. Aber die emotionelle Argumentation und dass man sich da hier wieder auf das alte Unrecht beziehen kann, und zwar nicht auf das eigene, was ich den anderen angetan habe, aber was mir getan wurde, das ist doch so die Grundlage jedes Nationalismus, dass man sich so benimmt. Das ist hier durch dieses Buch natürlich wieder, wie soll ich das sagen, dass Sie ahnen, dass Sie nach diesem Buch nicht dasselbe sagen werden können, wie das bis heute hier im Lande sozusagen die Sitte war. Und das verstehe ich sehr wohl, dass Sie das nicht mögen, diejenigen, die das noch immer wiederholen möchten. Und Sie ahnen einige, dass das das mit dem Benny, wie ich ihn nenne, nach diesem Buch nicht so einfach sein wird.
Silja Schultheis sprach mit Jiří Gruša über sein neues Buch Beneš jako Rakušan, Beneš als Österreicher, erschienen im Verlag Bergstein Principal Brünn. Noch in diesem Jahr soll das Buch auch im deutschen Original erscheinen. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. An der Reihe ist wie gewöhnlich der Tschechischkurs mit und von Markéta Kachlíková.
Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Prager Flüsse, Brücken, Türme und Plätze waren bereits Thema unserer sprachlichen Anmerkungen. Die heutige Sendung wollen wir der Stadt selbst und ihrem Namen widmen. Wie ist also der Name
Praha
bzw.
Praga
oder
Prag
entstanden? Seit Jahrhunderten sind mehrere Theorien über die Entstehung des Namens entstanden. Eine Sage, die auch vom mittelalterlichen Chronist Kosmas übernommen wurde, geht auf die Türschwelle zurück, auf Tschechisch
Brach.
Die Fürstin und Prag-Gründerin Libusche soll der Sage nach ihre Leute in den Wald geschickt haben, indem ein Mann eine Schwelle aus einem Baum schlug. Und eben dort sei dann die neue Stadt gegründet worden. Auch weitere, nicht mehr mythologische, sondern wissenschaftliche Theorien gehen auf das Wort Schwelle,
Brach,
zurück. In diesen Fällen geht es um Schwellen bzw. um Balken oder Faschinen, die zur Ufer- oder Flussbegradigung genutzt werden. Andere Historiker erkennen einen Zusammenhang mit dem Wort brennen,
Brachit,
bzw. vertrocknet,
Vyprahli.
Entweder könnte es sich also um einen durch Feuer gerodeten Ort handeln, vor der Gründung einer Siedlung musste ja der Wald verbrannt werden, oder um einen Ort, an dem die Sonne brennt. Es gibt auch weitere Ansichten, allerdings wäre die Herleitung von der Schwelle als wahrscheinlichste angesehen. Übrigens,
Praha
oder
Prag
ist nicht nur die tschechische Hauptstadt. In Mittelböhmen findet man einen Hügel dieses Namens. Eine Vorstadt von Warschau heißt Praga und ein kleines Dorf mit dem Namen Praha gibt es auch in der Slowakei. Selbstverständlich gibt es auch in Deutschland eine Gemeinde mit dem Namen Prag. Sie liegt in Bayern an der Ilz. Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden. Den Tschechischkurs hat für Sie Markéta Kachlíková gestaltet. Kurze Hose mit Hosenträgern, hervorstehende Augen, riesengroße Ohren und Holzschuhe. Diese Beschreibung passt nur auf die Gestalt von Hurvínek. Kaum zu glauben, dass diese beliebte tschechische Marionette in diesem Jahr schon ihren 85. Geburtstag gefeiert hat. Jakub Šiška hat anlässlich seines 80. Geburtstags in unserem Rundfunkarchiv nach Hurvíneks Spuren gesucht. Sie hören nun seinen Beitrag, der am 7. Mai 2006 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde.
Die komischen Gespräche zwischen dem Vater Spabel und seinem Sohn Hurvínek repräsentieren die gegensätzlichen Auffassungen zweier Generationen. Von Anfang an wurden sie von ein und demselben Schauspieler gesprochen, der die tiefe Stimme Spabels mit der kindlichen Fistelstimme Hurvíneks abwechselt. Der Gründer dieser Tradition, Josef Skupa, gilt in Tschechien als Legende. Seine Witwe brachte 1963 den Deutschen zu hören sein Werk näher.
Vater Spabel wurde 1920 in Pilsen geboren und mit ihm erblickte eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der Puppenwelt das Licht der Rampen. Doch bevor er geboren wurde, verursachte er seinem Schöpfer Josef Skupa recht viel Kopfzerbrechen. Als junger Absolvent der Kunstgewerbeschule wurde Josef Skupa 1917 Mitglied eines Pilsner Puppentheaters, das regelmäßig für Kinder und Erwachsene spielte, obgleich es sich natürlich um ein Amateurensemble handelte. Und so lernte Skupa den Großteil all tschechischen Puppenspiele kennen, deren komisches Element das lustige Kasperl, der dumme Hans und der Dorfbewohner überhaupt waren. Und da kam Skupa auf die Idee, eine Puppe zu schaffen, die keinen Stand lächerlich machen würde, eine Figur unserer modernen Zeit. So entstand Spabel. Spabel war kahlköpfig, mit riesigen Ohren und Glotzaugen versehen. Er trug einen schwarzen Frack, dessen Schöße bis zur Erde reichten, die Füße staken in Holzpantoffeln und die Hände in weißen Glacé-Handschuhen. Die schiefe Haltung seines Kopfes, der langsame Gang, seine Bewegungen und seine Sprache verrieten auf den ersten Blick den typischen, halbintelligenten Kleinbürger. Skupa gab Spabel seine Stimme, seinen Humor und sein Improvisationstalent und Spabel Couplets begeisterten 6 Jahre lang das Pilsner Publikum. Spabel war allein und die Notwendigkeit eines Dialogpartners lag auf der Hand. und das gab wiederum viel Kopfzerbrechen. Bis Anfang Mai 1926 etwas Besonderes geschah. Ein Mitglied des Theaters, der Holzschnitzer Gustav Nosek, überreichte Skupa ein Päckchen. Und als es geöffnet wurde, erschien zuerst ein fast kahles Kinderköpfchen, nur über der Stirne ein Haarschöpfchen. Die Ohren waren riesengroß und die hervorstehenden Augen ließen sich bewegen. Krumme Beinchen trugen das Körperchen, die Füße staken in Holzpantoffeln. Ja, das war ohne Zweifel der Nachkomme Spabels. Hurwinek war auf der Welt. Die Zuschauer sahen an diesem Tag folgende Szene. Spabels sucht den Sessel, auf welchem er beim Couplett-Singen zu sitzen pflegt. Er ruft in die Kulisse und ein Geschöpfchen, das treue Abbild seines Vaters, trippelt auf die Bühne. Es schleppt den Sessel heran. Das Publikum erstarrt vor Staunen. Ein Moment Stille und dann bricht befreiendes Lachen und tränender Applaus aus. Von diesem Tage an erklingt Hurwineks Stimmchen.
Служебник, прокури вам. Я всем счастьем, что вас жим.
Где вас опять увидим? Моя уста,
моя уста. Служебник,
прокури вам.
Das Theater spielte bis 1943 als Wanderbühne mit Sitz in Pilsen. Im Januar 1944 wurde Josef Skupa von der Gestapo verhaftet und wegen antinazistischer Tätigkeit verurteilt. Die Nazi-Behörden schlossen sein Theater. Im Februar 1945 gelang Skupa die Flucht aus dem brennenden Gefängnis in Dresden und im Oktober 1945 eröffnete er eine ständige Bühne in Prag. Bald danach ernannte Josef Skupa in seiner öffentlichen Erklärung seinen Nachfolger, Miloš Kirchner. Das bedeutete in der Geschichte des Theaters eine Wende, erklärt seine heutige Leiterin Helena Stachová.
Ten Kirchner byl intelektuál, on vlastně byl právník, skoro hotový, on studoval mezinárodní právo.
Kirchner war ein Intellektueller. Er studierte Jura, aber kurz vor dem Abschluss wurde er wegen staatsfeindlicher Tätigkeit aus der Universität ausgeschlossen und zu einer Haftstrafe verurteilt. Das geschah Anfang der 50er Jahre, zur Zeit der kommunistischen Repressalien. Danach konnte er keine Arbeit mehr finden. Aber Josef Skupa kannte Kirchner schon von früher und nahm ihn in sein Theater. Damit Kirchner auch andere Leute kamen, hat sich nach Skupas Tod der Spielplan geändert. Statt einer Beziehung der ewigen Wirrköpfe trat nun ein Generationsstreit zwischen Vater und Sohn ein.
Na prostých popletů to bylo spíš ten generační spor mezi otcem synem.
Miloš Kirchner spielte Spabel und Hurwinek 44 Jahre lang, auch in fremden Sprachen. Er besuchte insgesamt 30 Länder in aller Welt. In Japan bekam er einen Verdienstpreis für die Entwicklung des Marionettentheaters. In den Vereinigten Staaten wurde er zum Ehrenmitglied des Verbandes der amerikanischen Puppenspieler. Sein Name ist auch im Weltlexikon Who is Who zu finden.
Wer weiß, wo steckst du?
Komm schon, Vaterlein.
Ich komm schon, komm schon. Das dauert aber. Du schleppst dich ja wie ein Abgeordneter ins Parlament.
Wenn ich gehe, schau ich, wohin ich trete, damit ich in nichts trete.
Mit so einer Söhnchen kämst du nicht weit. Na komm, du brauchst Belehrung durch das Leben selbst.
Ah ja, ja.
Sieh dich aufmerksam um.
Tch, dann würde ich das sehen.
Himmel, steh mir bei. Diese junge Generation, wie hätte sie es doch leichter, würde sie sich von uns Alten belehren lassen.
Vati, Ich habe allerdings gehört, dass blindes Übernehmen von Erfahrungen der früheren Generation zu Degeneration führt.
Nun werden Spabel und Hurwinek schon vom dritten Darsteller gespielt, und zwar von Martin Klasek. Gemeinsam mit Helena Stachowa gestaltet er die gegenwärtige Dramaturgie des Theaters. Man kann da zwei Linien beobachten, neben den lehrreichen Komödien und dramatischen Begebenheiten aus unterschiedlichster Umgebung bietet das Theater für Kinder und Erwachsene auch eine ganze Palette von grotesken Solopantomimen, Musikstücken und szenischen Dialogen. Diese werden vor allem im Ausland gespielt. Dabei kommt es auch darauf an, was die Zuschauer in den verschiedenen Ländern mögen. Während in Deutschland meist die politische Satire geschätzt werden soll, erwartet man im Süden Europas vor allem großartiges Gelächter.
Аж же се про ней служи, аж же я на дочка ваша не потани.
То в женском тенде не пищу,
так тараю, так тараю.
Як не то в женском напищу,
я
подпищу.
Йо-йо, а что у деламе, так где на винту даме, на виселесе почихаме. Так се нахала мэри, написала же вопрос, Кратко грязи пусти, а же все подбужнюе, такие жопы. Женщика аж дурак, на своего не спал, все бабули пьяна, закрыта дана.
То все сколько напишу,
так тараю, так тараю.
Как мне то же, кто напишу,
я подпишу. Йо-йо, а что у деламе?
Den Kultursaal hat Jakub Schischka vorbereitet. Sie hörten eine Wiederholung des Beitrags vom 7. Mai 2006. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Posloucháte vysílání rádia.